hat jetzt in den letzten Wochen neue große Flüchtlingsbewegungen im Westen des Sudan gegeben, in der Darfur-Region, weil die sudanesische Armee und Luftwaffe Mitte Januar mit einer neuen Großoffensive in einem Bergmassiv, den Jebel Marabergen, begonnen hat. Und man hat da also sehr viele Dörfer bombardiert, fast 50 Dörfer bombardiert und viele Menschen sind davor geflohen. Gestern haben die Vereinten Nationen darauf aufmerksam gemacht und sehr hohe Zahlen von Flüchtlingen genannt, nämlich fast 87.000 Flüchtlinge. Und man weiß noch immer nicht, ob das überhaupt alle sind oder ob es nicht noch viele gibt, die in einer Nachbarprovinz jetzt Zuflucht gesucht haben, wo Helfer bislang noch nicht vorstoßen konnten.
Jetzt müssen wir nochmal vielleicht ein bisschen klar machen, die Region Darfur liegt im Sudan. Was ist da der Grund, dass dieser Konflikt entstanden ist und wieso gibt es den immer noch?
Und die Darfuris haben immer wieder ihre mangelnde Vertretung, ihre mangelnde Hilfe, ihre mangelnde Entwicklung beklagt, haben gegenüber der Regierung des Sudan gesagt, unsere Region ist vollkommen vernachlässigt worden über Jahrzehnte. Das war letztlich dann der Auslöser des Krieges in den 2000er Jahren, also 2003 hat es begonnen, 2004 war es sehr, sehr stark, 2005 auch noch. Damals sprach man noch regelrecht von einem Völkermord. Man nannte dann irgendwann mal Zahlen von ungefähr 300.000 Toten und dabei ist die Welt irgendwie stehen geblieben, obwohl die Entwicklung in Darfur nicht stehen geblieben ist, sondern wir eben in den ganzen Jahren eigentlich mit immer schwankender Intensität wieder neue Kampfhandlungen bemerkt haben, neue Überfälle auf Dörfer von Milizen aus, mal von der Armee aus. Es ist eigentlich ein stetiges Leben im Terror und Schrecken, was die Menschen in Darfur mitgemacht haben. Um was geht es dabei? Heute geht es nicht mehr so sehr um die Entwicklung. Es geht um Ressourcen im Land. Wer bekommt welche Ressourcen von diesen, ja, in dieser sehr unwirtlichen Region? Streiten verschiedenste Konfliktparteien um die Kontrolle von Land und der Sudan benutzt diese Konflikte eben auch immer wieder, um einerseits deutlich zu machen, dass es keine Alternative zu der Regierung von Omar Hassan al-Bashir gibt, weil ja Krieg im Land herrscht und gleichzeitig versucht man eben diese Konflikte immer wieder anzuheizen durch neue Bewaffnung von Milizen, durch neuen Terror, weil man letztlich davon profitiert. Ist das Land im Krieg, dann wird auch diese Regierung weiter amtieren können.
Der Südsudan ist ja jetzt eines der jüngsten Länder. Hat das die Abspaltung von Sudan und Südsudan irgendetwas mit diesem Konflikt zu tun?
Direkt nicht, weil die Rebellen in Darfur niemals eine Unabhängigkeit gefordert haben, also eine Loslösung Darfurs aus dem sudanesischen Staatsverband. Das stand nie zur Debatte. Aber es gab sicherlich sowohl moralische wie auch andere Unterstützung aus dem Südsudan für kämpfende Gruppen in Darfur. Das hat immer Einfluss gehabt auf die Diskussion. Aber man hat eigentlich eine andere Agenda in Darfur. Es geht hier um Unterentwicklung, sehr stark um Kontrolle von Ressourcen. Aber es geht auch um die Machtfrage. Wer hat die Macht im Sudan? Wer behält diese Macht? Und dass das Zentrum eigentlich, also die Hauptstadt Khartoum, viel zu wenig tut für diese vernachlässigten Regionen. Das ist eigentlich so im Zentrum immer wieder dieses Konflikts gestanden. Und inzwischen streiten sich eben in den Regionen dann auch selber die Milizen untereinander. Ja, wer darf welches Goldfeld und Goldbergbau kontrollieren etc. Und das nutzt letztendlich die sudanesische Regierung nicht nur aus, sondern schürt auch stetig diese Konflikte, weil ihr daran gelegen ist, dass es kein Ende des Krieges im Sudan gibt. Das ist nicht nur der Konflikt in Darfur, sondern das ist auch der in den Nuba-Bergen, weil sie letztendlich diese Regierung davon profitiert, weil sie immer wieder sagen kann, dieses Land kann momentan nicht mehr Demokratie verkraften, weil wir uns ja im Krieg befinden. Also so wird im Prinzip die Unterentwicklung der Randregionen immer wieder benutzt als Argument, um selber an der Macht zu bleiben. Eine Macht, die eben ja alles andere als demokratisch ist.
Omar al-Bashir ist ja auch auf der Liste der Gesuchten von Den Haag.
Ja, er wird eigentlich offiziell international per Haftbefehl gesucht, nur die Perspektiven für eine Verhaftung von ihm und für eine Strafverfolgung von ihm, also einen richtigen Gerichtsprozess, sind denkbar schlecht. In der Afrikanischen Union, ganz Afrika, sind die Bemühungen um eine Strafverfolgung von ihm sehr verpönt. Da sieht man das also sozusagen als einen neokolonialistischen Angriff auf Afrika, wobei ich denke, dass viele derjenigen, die diese Kritik fördern, der Staatschefs selber fürchten, dass sie einmal vom Internationalen Strafgerichtshof belangt werden könnten wegen Menschenrechtsverletzungen in ihrem eigenen Land. Aber wir beobachten eben auch international, dass es kaum Initiativen gibt, um dieses Problem der Straflosigkeit in Darfur zu beenden.
In Ihrer Pressemitteilung sprechen Sie an, dass jetzt sehr viele Flüchtlinge aus eben dieser Region in Darfur kommen werden. Hängt das Ganze auch vielleicht zusammen mit der drohenden Hungerskatastrophe und Wasserknappheit in ganz Afrika oder beziehungsweise in Ost- und Nordostafrika?
Diese Region so oder so sehr trocken und hat ein großes Dürreproblem. Immer Zugang zu Wasser ist im Prinzip auch mit einem Kriegsgrund immer wieder in der Region. Aber es ist jetzt nicht primär gefährdet durch dieses El Niño-Phänomen, was man viel stärker dann noch im Horn von Afrika, in Äthiopien, in Eritrea ein viel größeres Problem momentan ist. Denn letztlich muss man sagen, sind die Menschen in Darfur mehrfach von dieser internationalen Flüchtlingstragödie oder Krise betroffen, weil sie einfach mit Sorge bemerken, dass man immer weniger über Darfur heute redet, weil immer mehr Regierungen, sowohl in Europa als auch in den USA, ein Interesse daran haben, gute Beziehungen zum Sudan aufzubauen, bessere als sie früher hatten. Und da passt natürlich dieses Problem Darfur-Konflikt passt da nicht hinein. Sie wollen gute Beziehungen zum Sudan haben, letztlich auch, weil sie den Sudan als Drehscheibe für Flüchtlinge aus Nordostafrika in der Welt sehen. Die Europäische Union hat erst letzte Woche dem Sudan noch über 100 Millionen Euro für Projekte für Flüchtlinge versprochen, die aus Eritrea vor allen Dingen durch den Sudan reisen. Also man ist daran interessiert, mit dem Sudan ins Geschäft zu kommen. Ein dreckiges Geschäft, wie wir finden, weil es ist ein Geschäft mit einem Diktator, der eine mehr als blutrote Weste hat. Aber es geht eben darum, Flüchtlinge davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Und da ist man eben auch zu Geschäften mit Omar Hassan al-Bashir bereit. Und für die Menschen in Darfur ist es in zweifacher Weise katastrophal, weil sie beobachten einerseits, dass der Fokus von Regierungen immer mehr auf die Flüchtlingstragödie in Europa gelenkt ist. Man braucht hier humanitäre Hilfe, man braucht humanitäre Hilfe auf dem Balkan und in vielen anderen Regionen, vor allen Dingen in Syrien und der Türkei, den Aufnahmeländern. Das heißt, die Hilfsorganisationen in Darfur haben immer weniger humanitäre Hilfe zur Verfügung. Und das ist ein ganz großes Problem, was schon dazu geführt hat, dass viele Hilfen gekürzt worden mussten für die Flüchtlinge, obwohl die Probleme eher zunehmen als abnehmen. Und das andere Problem ist eben, dass der Sudan überall umworben wird. Das heißt, diese Regierungen, die den Sudan umwerben, haben kein Interesse mehr daran, die Tragödie der Flüchtlinge in Darfur öffentlich anzusprechen, weil das ja ihre Partnerschaft mit der Regierung des Sudan gefährden könnte. Also insofern sind die Menschen Darfur jetzt in zweifacher Weise von dieser Flüchtlingskrise weltweit in sehr unangenehmer Weise betroffen.
Das Ganze klingt dann auch danach, dass man relativ schnell zu einem Art Terrorismus kommen würde, wenn man von der westlichen Welt nicht unterstützt wird in seinen Menschenrechten und gleichzeitig von der Regierung bekämpft wird und sich niemand darum kümmert. Ist das eigentlich eine Grundlage für Extremismus oder aber auch Terrorismus?
Natürlich, wir haben immer davor gewarnt. Wer 13 Jahre in Flüchtlingslagern lebt, wer da als Kind hineingekommen ist, inzwischen erwachsen geworden ist, da ist natürlich die Gefährdung enorm groß, auch sich zu radikalisieren, weil die Menschen sind hoffnungslos. Und ehrlich gesagt, Ich sehe auch nicht viele Perspektiven für sie momentan, weil wenig andeutet, dass zu einer Friedenslösung in Darfur kommt, die halbwegs nachhaltig ist und dauerhaft sein wird. Insofern ist das ein enormes Gefährdungspotenzial letztlich dann auch, was in diesen großen Flüchtlingslagern liegt und in diesen vielen entwurzelten Menschen, die im Prinzip keinerlei Perspektive haben. Und auch allein deshalb sollte man die Probleme, die humanitären Probleme und Perspektivlosigkeit der Menschen Darfur endlich ernster nehmen.
Sie haben vorhin angesprochen, dass es Unterstützung für das sudanesische Regime gibt, weil es auch Interessen gibt wirtschaftlicher Natur. Ich erinnere mich, dass China da ganz vorne mit dabei war. Wie sieht es da mit deutschen Verhältnissen aus zum Omar al-Bashir?
Also es hat bislang keine großen Investitionen Deutschlands im Sudan gegeben. Die Bundesregierung hat sich oft bemüht, den Sudan als Wirtschaftspartner stärker zu gewinnen. Man muss ganz klar sagen, die Kassen des Sudan sind momentan nicht nur leer, sondern gähnend leer. Die Probleme mit dem Rückgang des Ölpreises betreffen natürlich auch Staaten wie den Sudan, der auch von den Ölexporten aus seinem eigenen Land oder aus dem Südsudan natürlich bislang massiv profitierte. Das heißt, wirtschaftlich direkt momentan gibt es keine intensiven Beziehungen mit dem Sudan. Aber natürlich ist der Sudan ein wichtiges Land in der Region, strategisch und auch von seinen Ressourcen her könnte er wichtig sein und wird daher auch von der deutschen Bundesregierung, mit Samthandschuhen angefasst. Ganz im Gegensatz noch zu anderen europäischen Regierungen, die sehr viel deutlicher eben auch ihre Kritik an der katastrophalen Menschenrechtssituation in Sudan insgesamt auch öffentlich deutlich machen.